Hiermit eröffne ich den zweiten Tag mit dem Tagesordnungspunkt 7 und erteile Herrn Hausmann das Wort.
Vielen Dank. Ja, ich möchte Ihnen heute vorstellen die SEC-Studie Market to Market. Die Studie ist, wie Sie gesehen haben, relativ umfangreich. Ich habe versucht, es etwas zusammenzufassen in immerhin noch 64 Folien und würde jetzt mal mit Ihnen durch die Folien durchgehen und zu der einen oder anderen Folie noch ein paar Anmerkungen geben und von Ihrer Seite Fragen beantworten, sofern da Fragen bestehen.
Die Frage, müssen wir jetzt durch alle 64 Folien durchmarschieren oder sollten wir nicht eher durchblättern, wenn jemand von uns Fragen hat? Ich gehe davon aus, dass wir uns die vorher angeguckt haben. Und insbesondere, weil es jetzt im großen Teil die Ergebnisse von Statistiken sind. Und da jetzt durchzumarschieren und sagen, auf
können wir machen. Ich würde das
dann Statistik, die sagt das und die Statistik sagt das. Also wenn Sie zum einen auf die Highlights, wenn wir durchspazieren, Sie auf Highlights hinweisen und wir die Hand heben, wenn wir an irgendeiner Stelle eine Zusatzfrage haben. Weil vielfach wird man auch nicht mehr dazu sagen können. Das sind halt die statistischen Ergebnisse. Wenn wir sie ja nicht hinterfragen können, werden wir sie ja nicht groß.
Ich wollte dann auch nur schon mal hinterlegen, dass wir anschließend aber im Zweifel auch noch mehrere weitere Punkte unter diesem Oberbegriff haben, die wir mal zumindest ansprechen und oder was auch den Plan anbetrifft, was wir vielleicht in der nächsten Sitzung unter diesem Oberbegriff machen.
Gut, Ausgangspunkt war der Emergency Economic Stabilization Act, der im Oktober als Reaktion der US-Regierung auf die Finanzkrise verabschiedet wurde. Und da ist in § 33 verlangt, dass die SEC innerhalb von 90 Tagen eine Studie durchführt über die Auswirkungen der Fair Value oder Mark-to-Market-Bilanzierung, wie sie vom FAS 157 verlangt wird. Die Ergebnisse der Studie wurden Ende des Jahres, am 30.12. veröffentlicht. Die Studie teilt sich auf sechs Bereiche, die vorgegeben wurden. Das erste ist eben die Effekte der Fair Value Bilanzierung auf die Bilanzen von Finanzinstitutionen. Im zweiten Teil wurde untersucht, welchen Einfluss die Fair Value Bilanzierung denn auf den Zusammenbruch von Banken gehabt hat. Dritter Teil generell der Einfluss dieser Fair Value Accounting Standards auf die Qualität der Finanzberichterstattung. Es wurde untersucht, der Prozess der Standardsetzung beim FASB. Schließlich Alternativen zur Fair Value Bilanzierung und dann im Endeffekt Vorschläge, Verbesserungen, Änderungen. Der erste Bereich, die Untersuchung der Auswirkungen auf die Bilanz von Finanzinstituten. Man hat sich einfach eine Liste genommen, ausgehend von den SEC-Code, Standard Industrial Codes, SEC, eine Liste der US-amerikanischen Finanzinstitutionen, also Banken, Sparkassen, Versicherungen, Kreditvermittler und so weiter, hat eine Liste von ca. 900 Unternehmen bekommen, hat die nach Bilanzsumme sortiert und hat, um eine Abdeckung von 75% aller Vermögenswerte zu bekommen, hat man mal die 30 Größen genommen und hat dann nochmal 20 kleinere in Auswahlverfahren, man hat mit dem 31. angefangen und jedes 42. Unternehmen ausgewählt. Man hat dann nochmal durchgeschaut, nur die Unternehmen genommen, die Bilanzstichtag zum 30.11. oder 31.12. hatten. Man hat Foreign Private Issuers rausgenommen und hat auch die rausgenommen, bei denen aus welchen Gründen auch immer bei der SEC keine Abschlüsse eingereicht wurde. Man hat dann den Vergleich im Wesentlichen auf Stichtag 31.03.08 gemacht, hat aber dann für Zeitreihenvergleiche auch Q3 2008 genommen und auch die Vorjahre. Auf Folie 6 sieht man mal die Gesamtzahl, also die gesamte Bilanzsumme der 50 Ausgewählten sind 17,6 Billionen US-Dollar. Das sind also, wie gesagt, über 75% der gesamten Bilanzsumme dieses Sektors. Und man sieht auch, dass der Anteil der hier genannten Small Issuers, also der 20 kleineren, macht von der Teilsumme des Samples nur 0,45% aus. Das heißt, die 30 Größen haben da doch einen bedeutend größeren Einfluss als die 20 kleinen Unternehmen. Das Gesetz hat nur verlangt, dass man die Auswirkungen auf die Bilanz, also aktiver, passiver, untersucht. Man hat in der Studie auch ein bisschen die G&V angeschaut. Das habe ich hier nicht aufgenommen, und zwar aus mehreren Gründen. Einmal eben, weil es nicht befordert war, und das Zweite war, dass die Analyse dadurch eingeschränkt wurde, dass die bestehenden Angabe- und Darstellungserfordernisse in 157 das zum Teil schwierig gemacht haben, diese Fair Value-Änderungen rauszubekommen. Zum Teil war es auch so bei Anwendung der Fair Value-Option, dass genettet wurde. Das hatte man bei der Untersuchung rausgenommen. Und vor allen Dingen, was ich gesehen habe, dass sie auf den Quartalszahlen oder auf den Q3-Zahlen die Hochrechnung aufs Jahr relativ leicht gemacht haben. Sie haben beim Q1 gesagt, einfach mal 4 und bei Q3 Year-to-Date-Zahlen mal 4 Drittel. Und wo ich sage, haben sie selber gesagt, die Aussagefähigkeit ist zumindest eingeschränkt. Das habe ich jetzt hier mal rausgelassen. Generelle Aussage ist, auf der Aktivseite, Folie 8, ich habe 45% meiner Vermögenswerte zum Fair Value bewertet. Was jetzt mal vom ersten Blick natürlich von der absoluten Zahl, das sind dann fast 8 Billionen US-Dollar, aber doch geringer, als man vielleicht auf den ersten Schätzungen gedacht hätte. Auf Folie 9 ist da mal aufgeteilt worden nach diesen 5 Industrien innerhalb des Sektors, wo der Schwerpunkt liegt. Man sieht, dass die Broker-Dealer, also Wertpapierhändler, haben einen großen Anteil, was natürlich eigentlich logisch ist, weil die große Portfolien haben mit Finanzinstrumenten zum Handeln und auch Derivate und auch die Versicherungen haben einen sehr hohen Anteil an zum Fair Value bilanzierten Aktiva. Wie gesagt, man sieht die Verschiebung bei den Small Issuers ist ein bisschen höherer Anteil Fair Value, aber nachdem die in der Gesamtstichprobe nur einen sehr, sehr geringen Einfluss haben, ist also im Endeffekt durchschnittlich 45% zum Fair Value bilanziert.
Was mich wundert, ist, dass Small Issuer mehr Fair Value benutzen laut der Studie wie Large Issuer. Das hat sich jetzt zumindest intuitiv, war das gegen meinem Verständnis.
Wie gesagt, aber wenn man eben die Zahlen anguckt, die Small Issuer machen eben von der Bilanzsumme nicht mal 1% aus, deshalb ist das nicht so gravierend. Wenn man auf Folie 10 nochmal schaut, die Aufteilung dieser Fair Value, die 45%, dann sieht man, dass davon nur 25% durch die GNV gehen, also sogenanntes Recurring Fair Value und 20% über OCI. Das heißt praktisch der in der GNV dauernd landende Effekt Fair Value ist gar nicht so groß, wie man das
direkt landende.
Direkt.
Das heißt, dass eben die Fair Value Option und oder das Trading relativ nicht so viel Rolle spielt und dass das Abschaffen der Available-for-Sale-Kategorie vermutlich mal auf massiven Widerstand stoßen dürfte.
Ich glaube, man sieht es dann auch irgendwann mal anders. Ah, nee, wir hatten das ja schon bei den Versicherungen. Da, glaube ich, ist besonders viel OCI dann drin. Ich glaube, dass das, wenn man das jetzt trennen würde zwischen Bank und Versicherungen, entsprechend...
Das kommt auf der nächsten Seite, Seite 11.
Genau.
Genau, das kommt auch da. Das sieht man einmal, Broker-Dealer haben natürlich einen klaren, großen Teil. Also die haben überhaupt nichts zum Nicht-Fair-Value, zum OCI, weil sie eben Trading-Portfolio haben und auch Versicherer haben dafür sehr viel, weil sie eben AFS-Papiere in großen Anzahl haben.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, Herr Hartmann, weil der Effekt, der natürlich in der GNV landen kann, ja, trotzdem immens sein kann, was natürlich von der Wertspannung abhält. Weil es kommt so ein bisschen rüber, auch so ein bisschen von Ihnen, naja, so viel ist es ja gar nicht, wie wir erwartet haben. Ja?
Also das muss auch von Recurring Fair Value, natürlich ist, wenn ich Papiere abschreibe, ist natürlich auch Fair Value.
Ja, okay, aber trotzdem, ich habe 20%, ja, die erfolgswirksam,
die 25.
von den Vermögenswerten, die erfolgswirksam bilanziert sind, ja. Und jede Wertschwankung geht direkt rein. So. Und wenn ich mich recht erinnere, natürlich zum 31.03.08 waren die Wertschwankungen noch nicht ganz so groß, wie sie in der jüngeren Vergangenheit waren. Was ich noch so sagen will, es kommt so ein bisschen rüber, so groß ist der Einfluss nicht, wenn ich auf die Asset-Seite gucke, ja, auf die Anzahl. Aber ich kann nur sagen, hier können ganz erhebliche Effekte drin sein.
Ja, wobei das ist, glaube ich, auch nicht das, was gesagt werden soll. Ich war auch überrascht, weil ich, wenn mich jemand vorher gefragt hätte, was ich denn glaube, wie viel Prozent der Finanzinstrumente bei einer solchen Stichprobe zum Fair Value bewertet werden, wäre ich höher gegangen als diese, was sind 45 oder 55%. Ich war da auch überrascht, dass das weniger ist, dass das trotzdem heftige Beträge sein können. Das ist so zweifellos. Aber meine Schätzung, wenn mich jemand fragt, was schätzt denn, wie viel Prozent zum Fair Value bilanziert wird, wäre höher gewesen, als, deutlich höher gewesen als die Ergebnisse der Studie.
Ich hätte nur sagen können, weiß nicht, deswegen machen die ja die Studie.
Macht man schätzen. Aber ist das nicht so, dass eine US-Gap die ganzen Broker-Dealer, die ganze Kredithandel, das ist eben nicht zum Fair-Value, weil Kredite nicht, weil ich als Handelsaktiver finanziert werden dürfen nach US-Gap von den Broker-Dealern. Und da waren ja die Größten, weil das ist natürlich, was ich lower of cost or market, also held for sale quasi Accounting für die Loans. Und die Verluste, die alle haben da drin, die sind ja gar nicht im Fair-Value drin.
Ja, da kommen wir im zweiten Teil noch drauf, ja. Eben, dass es...
Also das ist nicht fair, wenn er sagt, weiß ich, dass die Broker-Dealer, wenn das die RMBS und ABS-Strukturen, wenn das Loans dahinter waren und nicht, weiß ich, Wertpapiere, dann ist das nicht in dem Fair-Value drin.
Eben, also Fair-Value ist gerade diesen 25%, ist eben der recurring Fair-Value, also die ich regelmäßig zum Fair-Value. Wenn ich natürlich ein Papier habe, dass ich sage, es ist im Wert gefallen und dann mache ich lower of cost auf Fair-Value, dann ist es zwar auch Fair-Value, aber das läuft hier nicht in diesen Betrag rein. Dann wurde kurz gefragt, Ausübung der Fair-Value-Option mit 4% relativ gering, wurde im Wesentlichen für einige HFS, also Held-for-Sale-Loans, gewählt und zum Teil für die sogenannten Mortgage-Servicing-Rights, weil da die Hedge-Accounting-Voraussetzungen relativ komplex sind und dann hat man die Fair-Value-Option als Alternative gewählt.
Wobei man da mal, glaube ich, sehen muss, dass die Fair-Value-Option ja nicht rückwirkend designiert werden kann. Das heißt, ich habe einen erheblichen Bestandseffekt drin. Und da kriege ich natürlich die richtige Aussage, nur wenn ich praktisch gucke, ob sich der Bestand allmählich aufbaut. Denn ich müsste eigentlich die Auswahl der Fair-Value-Option in Prozent zum Neugeschäft sehen, um zu sehen, wird davon Gebrauch gemacht oder nicht.
Außerdem muss man, glaube ich, auch beachten, dass die Fair-Value-Option nach IFRS und US-GAAP anders belegt ist.
Das hat man auch untersucht, jetzt auf Folie 13, weil der FAS 157 ja erstmals im Geschäftsjahr 2008 verpflichtend anzuwenden war, ob das eine Auswirkung gehabt hätte. Man sieht dann hier, im Jahr 2006 waren es 42% der Aktiva zum Fair Value, im Jahre SQ1 45%. Und also es hat keine signifikante Erhöhung gegeben. Die Zunahme ist zum Teil zu erklären durch die Ausübung der Fair Value Option. Insbesondere bei den Broker-Dealern, wenn man das hier anguckt auf der rechten Folie, man sieht bei diesen Government-Sponsored Entities einen Rückgang. Das liegt aber daran, dass sie sich selbst beschränkt haben in der Höhe ihrer Investments und Papier verkauft haben.
Ja, aber mich hat die Frage gewundert, weil die Frage, was ich zum Fair Value bilanziere, wie viel und wie wenig, hat mit dem 157 überhaupt nichts zu tun. Weil der 157 sagt ja im Endeffekt nur, wenn du Fair Value machst, dann berechne ihn bitte wie folgt. Aber der sagt ja gar nicht, du musst mehr oder weniger Fair Value machen. Deswegen wäre ein Effekt nur, wenn jemand sich vorher nicht an den Fair Value rangetraut hat, weil er keine Guidance hat und dachte, jetzt habe ich den 157, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt mache ich es. Aber ansonsten, es hört sich immer so an, hat 157 eine Auswirkung gemacht? Die Frage muss anders gestellt werden. Haben die Leute die Fair Values vorher anders berechnet als danach? Das wäre die Auswirkung des 157.
Aber die hat die Fair Value Option erstmals gebaut.
Ja, aber das, wenn man normalerweise über den Fair Value
159. Okay. Aber wie gesagt, also ist richtig, das sieht man auch hier. Also der 157 hat keine Auswirkung auf Erhöhung. Die Erhöhung ist, wenn durch Fair Value Option.
Vielleicht muss man eins dazu sagen: in dem Bailout Bill wurde immer die Rede. Da kam die Rede immer auf, dass die SEC die Möglichkeit hat, die Fair-Value-Bilanzierung nach FAS 157 auszusetzen, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist, was wie du richtig sagst. Aber der Hintergrund ist hier in der Tat der, dass die Wahrnehmung offensichtlich gerade bei den Politikern war, in 157 steht drin, was zum Fair-Value bewertet werden muss und daher kommt wahrscheinlich jetzt diese entsprechende Interpretation.
Dann haben wir auf der nächsten Folie 14 mal geschaut, diese 45% zum Fair Value, wie sich die auf die drei Level verteilt. Und dann sieht man, dass der problematische Level 3 hier nur, sage ich mal, also absolut durch große Zahlen, 9% ausmacht. Und der Großteil der Aktiva befindet sich im Level 2.
Ich meine, das verfälscht natürlich auch. Wenn Sie ein Derivat haben, natürlich in Level 3, was natürlich, weiß ich, erhebliche Risiken haben kann, auch in der Bewertung, aber kein
hohen Wert
hat. Usage hat der Bilanz, dann vom Nicht hier quasi, wenn ein Wertpapier so meine 100 kaufe und habe das, was ich in Level 3 drin und habe ein Derivat, was ich mit Fairvalue von 0 gekauft habe und mit dem selben Risiko in Level 3, vergleiche ich quasi Äpfel mit Birnen. Also die ganze Disclosure, auch weiß ich, wie viel Risiko in Fairvalue Finanzinstrumenten haben Banken im Level 3, kann man eigentlich nicht an dieser Statistik lösen, auch mit dem Level 3 Disclosure nicht, weil Derivate und, sage ich mal, Cash-Instrumente zusammengepackt werden und verglichen werden und das macht überhaupt keinen Sinn.
Hinzu kommt, wenn ich das Exhibit richtig verstanden habe, ist das ja eine Stichtagsbetrachtung zum Ende des ersten Quartals 2008. Und die Musik spielte natürlich dann vor allen Dingen im dritten und vierten Quartal. Und dann sahen die Zahlen unter Umständen ganz anders aus.
Ich meine, das ist das Problem der Studie, wenn die im Oktober angefangen haben, die haben ja nicht mehr Q3-Zahlen gehabt. Man hat dann auf Folie 16 auch mal einen Vergleich gemacht, die Hierarchiestufen über die Zeit. Da sieht man auch, dass es zumindest in den ersten Q1 und Q3 keine großen, ein bisschen Zunahme in Level 3, 10%. Oder dann vermutlich müsste man sich Q4 angucken, ob sich da eine Auswirkung ergeben hätte. Dann Folie 17, Liability-Seite, da sind es nur 15% oder ein Anteil von 15%, der zum Fair Value in der Bilanz steht. Auch da, auf der nächsten Folie sieht man wieder, der Großteil ist bei den Broker-Dealern, weil die natürlich entsprechend wie auf der Aktiva, auf der Passiva ihre Trading Derivative Liabilities zum Fair Value bewerten. Und man sieht auch hier, dass bei den Small Issuers praktisch überhaupt keine Verbindlichkeiten zum Fair Value bewertet werden. Folie 19, auch hier, das muss im linken Schaubild muss natürlich nicht Assets, sondern Liabilities heißen. Die Fair Value Option wird dabei 5% der Liabilities ausgeübt. Das sind im Wesentlichen zwei der vier großen Broker-Dealer, die Option gewählt haben, die hier einen relativ großen Anteil ausmachen. Auf Folie 20 nochmal auch ein Vergleich. Der Anteil Liabilities zum Fair Value von 2006 von 8% auf jetzt die 15% im ersten Quartal 08. Auch da ist die Zunahme im Wesentlichen auf die Ausübung der Fair Value Optionen bei diesen Broker-Dealers zurückzuführen. Folie 21, hier auch die Aufteilung auf die drei Level. Hier ist Level 3 noch kleiner mit 5%. Bei Folie 2 sieht man, dass bei den Versicherungen ein hoher Anteil an Level 2 ist. Das liegt daran, dass die einen großen Teil von Specialized Derivatives haben, so Credit Default Swaps und ähnliche, die man praktisch nicht direkt am Marktpreis hat, aber über Modelle mit Marktinput-Faktoren bestimmen kann. Auch hier in Folie 23 über die Zeit gesehen, Q1 bis Q3, sind auch da die Prozentzahlen der einzelnen Level ähnlich geblieben. Auch hier wäre wahrscheinlich die Frage, wie sich im vierten Quartal ändern würde. Der nächste große Punkt ist die Untersuchung, wie hat sich in der Fair Value Einfluss genommen auf den Zusammenbruch von Banken in 2008 in den USA. Es wurde angeschaut, der Zeitraum 1.1. bis 1.12., da sind 22 Institute zusammengebrochen. Ich glaube, im ganzen Jahr waren es 25 und im 09, glaube ich, 6 per gestern. Man hat die Institute für die Untersuchung mal aufgeteilt in drei Gruppen. Es waren 12 Institute mit einer Bilanzsumme kleiner als 1 Milliarde US-Dollar, 7 Stück mit einer Bilanzsumme zwischen 1 und 10 Milliarden und es waren 3 große mit einer Bilanzsumme über 10 Milliarden. Ich habe dann entsprechend auch in diesen drei Stufen die Untersuchung dargestellt, einmal kleine, mittlere und dann die drei großen Einzelnen. Nur um mal die Zahlen auf Folie 26 zu sehen. Also man sieht erst einmal, dass hier der Anteil der Assets zum Fair Value deutlich unter 20% liegt. Bei den Recurring Fair Value Änderungen in der G&V praktisch überhaupt nicht vorkommen. Wenn man sich zum Q1 mal die Total Assets anschaut, diese 3 Milliarden, das ist ungefähr im Vergleich vorher zur Gesamtbilanzsumme der 900 Unternehmen in dem Finanzsektor sind es 0,014%, also relativ gering. Man sieht auf der nächsten Folie, wo kommen denn die Verluste her bei diesen zusammengebrochenen Banken? Man sieht ganz klar, im Wesentlichen ist es Abschreibungen auf Wertberichtungen auf faule Kredite. Man sieht auch in dem rechten Schaubild, dass eben der Anteil von ausgefallenen Kreditforderungen deutlich höher liegt als ganz rechts, ist der Durchschnitt aller Banken in der Größe. Also eine extrem hohe Ausfallquote, die dann dazu geführt hat, dass ich in die Verlustzone gerate. Und auf der nächsten Folie sieht man auch die Entwicklung des Kernkapitals stark gesunken und stark gesunken im Vergleich zum Durchschnitt aller Banken gleicher Größe. Das heißt, man kann für diesen Bereich Folie 29 ganz klar das Fazit ziehen. Die Fair Value Bilanzierung spielt hier nur eine sehr untergeordnete Rolle. Grund für den Zusammenbruch war starke Zunahme der Abschreibung auf Kreditforderungen im Vergleich zu den Banken gleicher Größe und eine starke Abnahme des Kernkapitals aufgrund dieser Wertminderung. Die Banken zwischen Bilanzsumme zwischen 1 und 10 Milliarden, da kann man im Endeffekt dieselben Ausführungen wiederholen. Hier ist auf der Folie 30, die Bilanzsumme macht 0,084% der Gesamtsumme des Sektors aus. Auch hier ist der Anteil der zum Fair Value bewerteten Assets deutlich geringer, um die 20%, als vorne bei der Gesamtübersicht. Auch hier hat der G&V-Änderung Fair Value nur eine sehr geringe Ausführung. Auch hier ist es wieder so, dass ich Kreditforderungen habe, die ausgefallen sind. Ich habe hohe Abschreibungen und einen Einbruch des Kernkapitals. Dann kommen wir zu den drei großen Banken, wobei eigentlich die herausstechende ist die Washington Mutual. Das war, glaube ich, die größte US-Sparkasse. Das sieht man schon daran, dass die eine Bilanzsumme hat, die macht 1,36% aus im Vergleich zum Gesamtsektor. Auch da ist es so wieder, dass auch der Anteil der Assets zum Fair Value nicht so hoch ist, um guten 20%. Auch hier ist der Effekt in der G&V von Recurring Fair Value Änderungen nicht sehr hoch. Ich gehe jetzt mal bei der weiter. Hier war es im Wesentlichen auch so, dass ich eben große Kreditausfälle hatte, wobei hier aufgrund der Größe der Bank diese Ausfälle nicht dazu geführt haben, dass das Kernkapital gesunken ist, deutlich unter dem Vergleichswert der übrigen Banken. Hier spielten andere Sachen eine Rolle, und zwar bei allen drei großen Banken war es einfach ein Vertrauensverlust der Anleger und der Kunden. Das hat einmal dazu geführt, im Bereich der Anleger, dass die Börsenkurse deutlich unter dem Buchwert gesunken sind. Bei den Kunden, dass sie einfach ihr Geld abgezogen haben und dass die Banken Liquiditätsschwierigkeiten bekommen haben und dann aufgrund fehlender Refinanzierungsmöglichkeiten im Endeffekt pleite gegangen sind. Das betrifft alle drei großen Banken. Das Gesagte betrifft auch die dritte, die Downey Savings & Loan. Einen kleinen Unterschied macht die zweite hier auf Folie 35, die IndyMac Bank. Die hat nämlich im Vergleich zu den anderen doch einen bedeutend höheren Anteil an Assets zum Fair Value, so um 50% rum. Und da macht natürlich auch dann die Recurring Fair Value Änderungen in der G&V einen größeren Einfluss, wenn man das mal anschaut. Das ist auf der Folie 39. Dann sieht man, dass ich neben dem Verlust Credit Losses auch einen Verlust habe Recurring Fair Value, zum Teil kompensiert durch Servicing Income, weil ich eben zum Teil toxische Papiere weiterverkauft habe aber die Servicing-Funktion behalten. Aber im Endeffekt ist es auch da, das ist auch die einzige Bank, wo die Kernkapitalquote von den drei großen deutlich gesunken ist. Aber auch hier gilt es eben gesagt, es war eben hier ein Vertrauensverlust Anlegern und Investoren und hat dann zu Liquiditätsproblemen geführt, die dann im Zusammenbruch endeten.
Mir kommt mehr oder minder der lästerliche Gedanke, die Papiere abgeben, aber das Servicing behalten, sollte man vielleicht dem einen oder anderen nochmal erklären, der im Moment darüber nachdenkt, wie in Deutschland man Papiere los wird und wo über Servicing oder was auch immer eben das eine oder andere Problem noch hängen bleibt.
Also ich denke, hier ist dann zumindest mal als Ergebnis dieser Untersuchung doch ganz klar, dass der Fair Value hier wenig bis gar keinen Einfluss hat auf die Zusammenbrüche der Banken. Der nächste Bereich war dann die Frage, was hatten denn diese Fair Value Standards oder insbesondere der 157 einen Einfluss auf die Qualität der Finanzinformation? Man hat hier ein sehr breites Spektrum von Meinungen eingeholt. Die SEC hat es zur Stellungnahme gestellt. Sie hat 186 Stellungnahmen bekommen. Sie hat diverse öffentliche Verlautbarungen von Institutionen zu dem Thema durchgesehen. Sie hat sich im Zeitraum 1.12.07 bis 1.12.08 106 individuelle Analystenberichte untersucht und sie hat drei Roundtable-Gespräche durchgeführt im Juli 2008, im Oktober und im November. Im Rahmen der Studie hat man jetzt stellvertretend für die Kernaussagen einige Stellungnahmen zitiert. Ich kann mal ein paar kurz zitieren. Im Wesentlichen kann man sagen, eine Befürwortung für die Vier-Wähler-Bilanzierung mehr oder weniger durchgehen. Allerdings haben viele oder die meisten dann gesagt, ja, aber sie haben am einen oder anderen Punkt noch ein paar Änderungen oder Verbesserungsvorschläge. Ich kann jetzt mal gucken. Also das Investors Technical Advisory Committee sagt, although ETAC recognizes that certain improvements to presentation disclosure for fair value measurements may be warranted, we maintain our strong support for fair value accounting and our belief that it should serve as a principal measure for reporting financial instruments. The Center of Audit Quality vom CFA Institute sagt, fair value accounting with robust disclosures provides more reliable, timely and comparable information than amounts that would be reported under other alternative accounting approaches. Das CFA-Institut hat eine Untersuchung durchgeführt bei 12.000 Mitgliedern, that shows that 79% were opposed to suspension of fair value and 85% believed that suspending fair value would decrease investor confidence in the banking system. Es gab auch ein paar negative Stimmen, was auch meistens Einzelpersonen waren. Ich habe hier noch einen. Credit Suisse sagt, we do not believe that fair value accounting was a cause or even a contributing factor to the current crisis. Fair value accounting did not create the losses, but rather reflected the market conditions by initially bringing the light of impact of poor lending practices and the result effect on current bank lack of liquidity. Es waren noch ein paar andere, die das etwas plastischer gesagt haben. Einer hier sagt hier, we wrote, blaming fair value accounting for the credit crisis is a lot like going to a doctor for a diagnosis and then blaming him for telling that you are sick. Oder einer sagt, suspending fair value accounting because the answer is inconvenient is akin to firing the weatherman because it's raining. Ich habe das auf Folie 44 mal zusammengefasst. Also generell wird gesagt, fair value wird befürwortet, die Bewertung, weil es ist die transparenteste Art der Finanzberichterstattung über Investments, erleichtert Investmententscheidungen und macht die Kapitalallokation zwischen Unternehmen effizienter. Wie gesagt, trotz dieser generellen Zustimmung wurde von vielen Seiten aber die Notwendigkeit von Verbesserungen hinsichtlich der Anwendung der bestehenden Standards hingewiesen. Das ist eigentlich nichts Neues für uns, was wir auch schon in den letzten Sitzungen gesprochen haben. Es geht darum, einmal die Frage, die verschiedenen Wertminderungsvorschriften der einzelnen Kategorien sind zu verbessern. Praktische Anwendung von FAS 157, insbesondere in finanziellen Krisenzeiten, also Ermittlung des Fair Values in illiquid and inactive markets, die Frage der Fair Value-Bewertung von Verbindlichkeiten, hier Own Credit Risk, und auch Verbesserungen bei den Ausweis- und Angabevorschriften im Zusammenhang mit der Fair Value-Bewertung.
Ich will nochmal zu meiner Sicherheit nochmal fragen. Das sind aber keine Auswirkungen der Studie selbst, sondern die Studie hat nur dann andere Studien.
Die haben, sowohl sie haben gesagt, sie haben bitte
zusammengefasst.
Genau, sie haben einmal gesagt,
gebt uns. Ist kein Fazit oder Ergebnis von dem, was sie da mit den Balance Sheets und so weiter untersucht haben.
Genau, da gibt es keine. Die haben einfach gesagt, gebt uns Informationen, direkt angefragt, Stellungnahmen oder halt andere Sachen rausgesucht. Sie haben auch noch aufgeführt, im nächsten 45 kürzlich Empfehlungen von Beratungsausschüssen. Es gab den finalen Bericht des Treasury Department Advisory Committee on the Audit Profession. Also geht ein bisschen von Bilanzierung weg. Das fand ich ganz interessant, auch im Hinblick auf Roadmap to IFRS. Hier ging es im Kontext der Ausbildung der Studenten die Empfehlung, dass man sowohl in der Hochschulausbildung als auch im CPA-Examen berücksichtigen sollte, dass eben die Verbreitung von EFS sich vermehrt ist und auch eben der Anwendung der Fair-Value-Berichterstattung, dass eben Studenten und auch die CPAs in dem Bereich bessere Erfahrungen kriegen. Man hat dann auch dann die Commercial-Anbieter gebeten, die eben Unterlagen und Ausbildungsmaterial zur Verfügung stellen, diese beiden Punkte zu berücksichtigen. Also auch im Hinblick auf die Roadmap-Conversion doch ein interessanter Punkt. Das zweite ist der finale Bericht der SEC Advisory Committee on Improvements on Financial Reporting vom August 2008. Da wird vorgeschlagen, was wir ja auch schon besprochen haben, dass es vielleicht sinnvoll wäre, dass man sich erstmal um ein gesamtes Measurement Framework bemüht, indem man auch festlegt, was ist zu welchem Wert, wann ist der Fair Value anzuwenden und dass man als von dem ausgeht. Und dann darauf wird vorgeschlagen, ein vernünftiger Ansatz, bevor man die Anwendung des Fair Value weiter ausweitet, dass man sich erstmal die momentan bestehenden Probleme in der Praxis anschaut und versucht zu lösen, bevor ich da eine weitere Anwendung. Und auch hier wird auch nochmal auf die Bedeutung der Ausbildungsmaßnahmen in diesem Bereich hingewiesen. Hat im Schluss nach Folie 46 nochmal zwei ältere Studien einbezogen. Es war eine Studie der SEC 2005 zu Off-Balance-Sheet-Aktivitäten und Special-Purpose-Entities. Das war noch in der Zeit, wo man überlegt hat, ob man den Full-Fair-Value auswählen wollte. Da hat man gesagt, zumindest hat der Stapler empfohlen, eine weitere Untersuchung, inwieweit man eine Full-Fair-Value-Bewertung von Finanzinstrumenten durchführen kann. Und man hat gesagt, auf der einen Seite gibt es Vorteile, nämlich man sieht, wenn ich nur eine Bewertungsmethode habe, dass eine Komplexitätsreduzierung sich ergibt, höheres Verständnis, weniger Motivation zur Strukturierung. Man hat aber auch gesehen, Nachteile daran, Manipulierbarkeit und Schwierigkeit der Nachprüfung der Fair Values. Und eine weitere Studie, die war noch älter, 2003, da ging es um die Frage prinzipienbasierte Rechnungslegungsstandards. Und da war zumindest dann das Ergebnis, dass durch die Hinwendung der US-GAAP zu mehr prinzipienbasierten Regelwerken der FASB vermehrt auch Standards veröffentlichen wird, die sich auf eine Fair Value als Bewertungsmerkmal stützen und dass man in diesem Bereich auch eben eine Ausbildung des Berufsstandes in Theorie und Technik der Bewertung als zwingend erforderlich ansieht. Schließlich hat man dann auch noch akademische Studien zur Fair Value Bilanzierung durchgeschaut und hat aber auch da im Endeffekt dieselben Ergebnisse noch unterstützt gesehen, dass eben Fair Value Bilanzierung die Qualität der Informationen der Anleger erhöht. Man hat auch gesehen, dass aber die Fair Value Beträge nicht einheitlich aussagefähig und nützlich sind, was auch schon bekannt ist, dass eben Fair Values, die abgeleitet wurden von Preisen auf aktiven Märkten, werden als verlässlicher eingestuft als solche, die eben auf illiquiden Märkten beruhen und durch Modellannahmen und durch Modelle ermittelt werden. Entsprechend sagt man eben dann, dass die Angaben nach Level 1 und Level 2 für Investoren relevanter sind als die Level 3 Angaben, dass dadurch aber, dass für Level 3 eben zusätzliche Angaben gefordert werden, dass man dieses wenige Relevanz etwas absprechen kann. Den nächsten Punkt, Standardsetzungsprozess des FASB, habe ich etwas kürzer gemacht, weil das jetzt nicht so ganz relevant ist für mich. Also man hat untersucht, wie das geht. Man hat gesagt, grundsätzlich ist ein unabhängiger Rechnungslegungsstandardsetzer am besten geeignet, um neutrale und unparteiische Rechnungslegungsleitlinien zu entwickeln. In diesem Sinne würde der Standardsetzungsprozess des FASB diesen Zweck auch gut erfüllen. Man kann sich aber ein paar Schritte vorstellen, um das Ganze zu verbessern. Das eine war, dass man eine Art Post-Application-Review durchführt, also immer wenn Standards neu eingeführt wurden, dass man die regelmäßig in gewisser Zeit automatisch durchschaut. Ich bin nicht ganz sicher, ob das ist es im IASB nicht geregelt oder ist es nur beim SME-Standard? Weil da steht
das
definitiv drin.
Das ist ein Versprechen, was bisher nur begrenzt eingelöst worden ist, was unter anderem mehr oder minder beim IFRS 2 jetzt mal so langsam angeleiert wird, was nicht zuletzt indirekt bei der Segmentberichterstattung über die Erfahrung mit dem Management Approach nach US GAAP irgendwo dann dazu geführt hat, dass man zum IFRS 8 gegangen ist. Es ist ein Versprechen, was nicht systematisch eingehalten wird, was wir aber in unserem Constitutional Review durchaus deutlich, mehr oder minder deutlich markieren werden.
Absolut zutreffend, aber auf der anderen Seite lässt man ja auch eine gewisse Zeit jetzt verstreichen, bis es nun mal eingeführt ist und schaut sich es dann an. Und wenn ich mich recht erinnere, war es nicht für alle Standards im Sinne retrospektiv jetzt nochmal im Nachtrag, sondern für die neuen. Und ich hätte gedacht, ab IFRS 3, ne? Auch für früher.
Ja, aber jein, aber IFRS 3, wir sind inzwischen bei 8, wir sind im Zweifel bald bei 9. Das heißt, es gibt in der Zwischenzeit schon wieder Revisionen, bevor das überhaupt gemacht wird. Aber so zumindest 2 Jahre Vergleichszahlen müssen mindestens vorliegen.
Ich weiß nur, dass es zumindest im SME oder jetzt NPAE-Standard drin steht, dass man sich das nach 1-2 Jahren mal anguckt. Der nächste Punkt hier war, dass man so eine Art Financial Reporting Forum einrichtet, um eine möglichst breite Zahl der Constituents sich regelmäßig austauscht mit dem Board, um aktuelle Entwicklungen, auch Probleme zu sehen. Ich denke, das ist eine relativ sinnvolle Sache. Das Dritte, was man sagt, man möchte oder schlägt vor, dass man entsprechende Prozeduren einführt, damit der Board angemessen und zeitgerecht auf neu auftretende Fragestellungen und Problembereiche reagiert. wobei ich mich dabei frage, die haben doch dieses Emergency Issues Task Force, deshalb verstehe ich nicht diese Empfehlung nicht ganz. Wobei das natürlich was wäre, was zumindest für ein ISP auch anzuregen wäre vielleicht.
Ich könnte mir aber auch andere Sachen darunter vorstellen. Erstmal ist bei den Interpretationsmechanismen lange immer darüber philosophiert worden, was der Unterschied zwischen Emerging und Urgent ist und was irgendwo dann daraus welche Konsequenzen hat. Abgesehen davon, beim FASB haben sie doch nun die Mitarbeiterverlautbarung, die sie ja doch gerade weiter deutlich ausbauen, indem sie gerade da jetzt in der letzten Zeit immer wieder anbauen und anbauen und anbauen. Ich dächte, man könnte auch vielleicht unter dieser Formulierung, müsste man fast in den Originaltext zurückgucken, das mit dem ohne Due Process oder dem verkürzten Due Process oder so etwas sehen.
Könnte man auch, wahrscheinlich auch mit dran. So, der nächste Abschnitt geht um die Frage Alternativen der Verwälderbilanzierung. Da war der erste Frage mal, was passiert denn, wenn ich den FAS 157 aufheben würde? Da kommt jetzt durch, was eben schon angesprochen wurde, dass eben der FAS 157 nur festlegt, wie der Verwälder zu bestimmen ist, wenn er denn anzuwenden ist, aber eben nicht, wann er anzuwenden ist. Deshalb würde die Aufhebung nicht dazu führen, dass ich die Verwälderbilanzierung aufhebe, sondern nur, dass ich zurückkehre zur früheren Praxis, wo ich eine uneinheitliche und sich teilweise widersprechende Anwendungsleitlinien zum Verwälder in verschiedenen Standards habe und ich somit die Vergleichbarkeit und die Entscheidungsmäßigkeit der Informationen eingeschränkt hätte. So dass das Ergebnis ist, eine Aufhebung nicht empfehlenswert ist, aber was nachher nochmal kommt, Verbesserungen notwendig sind, was wir eben auch schon angesprochen hatten. Im weiteren Verlauf, die Alternativen zum Fair Value hat man zwar angesprochen, ich habe es ein bisschen abgekürzt, man hat eigentlich einmal gesagt, aktuelles Projekt, Conceptual Framework Part C, was eben angesprochen wurde schon, dass es Sinn macht, dass ich erstmal im Framework habe, welche Bewertungsmethoden sind wann anzuwenden. Man hat dann in dem Zuge auch gesagt, was sind denn die Nachteile der Verwälderbilanzierung, dass ich eben bei fehlenden aktiven Märkten wenig verlässliche Werte bekomme, dass sich die Ergebnisvolatilität erhöht bei Verwälderbewertungen, dass ich gerade im 157er von einem Exitpreis ausgehe bei der Bewertung und sage, das ist eine Inkonsistenz zwischen der Bewertung zum aktuellen Verkaufspreis einerseits, andererseits gehe ich aber going concern, also von der Fortführung des Unternehmens aus.
Erstmal eine Zwischenfrage. Wessen Beurteilung ist das? Der SEC? Wenn Sie hier über die Nachteile aufführen. Wer hat das? Die SEC?
Ja. Also Sie haben aus dem, was Sie bekommen haben, gesagt, Sie haben
jetzt... Also die Meinung der SEC oder eine Wiedergabe der Comment Letters? Ist schon eine Rolle.
Das ist schon eine Wiedergabe. Also die haben sich selber nicht drauf fest. Sie haben nur als Empfehlung gesagt, Abschaffung nein. Aber Sie haben auch nicht klar gesagt, welche Alternativen gibt es, was kann man nehmen. Sie haben es nur sehr grob, eine Übernahme von anderen.
Mir geht vor allem um das Thema inkonsistent bei der Bewertung im Vergleich zu Going, also zu externen Marktpreisen, sogar im Konzern. Also es ist eine Zusammenfassung, das halte ich auch für wichtig, es ist eine Zusammenfassung von Meinungen, aber in dem Sinn nicht ein offizielles.
Genau, weil Sie auch gesagt haben, Sie geben es wieder, aber Sie bilden sich selber keine Meinung, sondern geben nur Empfehlungen aus. Und eben der vierte Punkt, der da genannt wurde, dass der Fair Value in der Finanzkrise zur Unterbewertung von Finanzinstrumenten führt, weil deren wahrer ökonomischer Wert nicht gezeigt wird, also die Unterstützung der Prozyklizität. Man hat dann auch mal dargelegt, die Alternativen, also historische fortgeführte Anschauungskosten oder Fundamental Value, ohne es jetzt genauer, wie gesagt, es ist nur eine Wiedergabe von Vorschlägen, aber nicht zu sagen, was ist direkt Vor- und Nachteil, sondern im Endeffekt ist die Empfehlung erstmal die Beibehaltung. Also man hat jetzt auf Folie 51 gesagt, dann totale Abkehr von Verwälderbilanzierung würde zur starken Verunsicherung der Anleger führen und kann daher nicht empfohlen werden. Sie sind aber ganz klar, dass die bestehenden Regelungen der Verwälderbilanzierung an diversen Stellen der Verbesserung bedürfen und dass sich auch für die Abschlussprüfung durch die Verwälderbilanzierung Faktoren zur Berücksichtigung ergeben, nämlich ob man auch gesonderte Standards für die Prüfung von Fair Values veröffentlichen möchte oder soll. Die Frage ist, ob man generell bei den Prüfungsgesellschaften die Ausbildungsschwerpunkte anders setzen sollte, damit man nicht bei jeder größeren Prüfung Spezialisten für die Bewertung einsetzen muss. Und ein generelles Thema ist auch das Thema Judgment, also Ermessensentscheidungen, was ja gerade in den mehr rules-basierten US-GAAP-Umgebungen zu Problemen führt, sagen wir in Richtung, dass man die Ausbildung da oder auch das Bewusstsein etwas schärft bei Preparern und Prüfern im Hinblick auf Judgment. Abschließend Punkt war dann die Zweckmäßigkeit und die Durchführbarkeit von Änderungen in der Verwählerbilanzierung. Die nächsten beiden Folien, ich glaube, das müssen wir nicht durchgehen, das sind die nochmal die chronologische Darstellung der bisherigen Schritte. Das haben wir nahe begleitet. Man hat auch nochmal aufgelistet die Projekte der Standardsätze, also die Joint Projects, Conceptual Framework, Financial Statement Presentation, Reducing Complexity, Insurance Contract und das Failure Measurement Projekt des ISB, was praktisch zu einem ähnlichen Standard wie 157 führen soll. Und hat im Ergebnis dann 8 Empfehlungen gegeben. Ja, Folie 55, die erste Empfehlung. Man sollte, wie gesagt, 157 nicht aufheben, aber verbessern, weil der eben nicht festlegt, wann ich Verwählerbewertung durchführe, sondern nur, wie sie gemacht ist. Was ich eben schon gesagt habe, Aufhebung würde zur Rückkehr zur früheren Praxis führen. Vergleichbarkeit wäre schlechter, aber hätte keinen Vorteil. Und in den weiteren Empfehlungen sind aber jetzt die notwendigen Verbesserungen an diesen Standards enthalten. Empfehlung 2 ist, dass man bestehende Verwählung- oder Mark-to-Market-Anforderungen nicht aufgehoben werden sollten. Diese Verwählerbewertung wird jetzt seit Jahren angewendet. Eine abrupte Aufhebung würde das Vertrauen der Investoren in Abschlüsse stark untergraben. Basierend vorne auch auf den Untersuchungen, Fair Value und Mark-to-Mark-Bilanzierung sind nicht der Grund für den Zusammenbruch von Banken und anderen Finanzinstitutionen zu sein. Die Mark-to-Mark-Bilanzierung ist grundsätzlich auf zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente und bestimmte Derivate beschränkt. Das heißt, die stellen für viele Finanzinstitutionen nur einen kleinen Teil des gesamten Investmentportfolios dar. Und nach Ansicht der Investoren hat die Fair-Value-Bilanzierung zur Verbesserung der erhaltenen Finanzinformationen geführt.
Ich finde, dass die Reihenfolge dieser Argumente ausgesprochen defensiv klingt. Ob defensiv der richtige Ausdruck ist, sei mal dahingestellt. Aber das, was hier als letzter Punkt gekommen ist, müsste doch eigentlich eher etwas weiter oben rangieren. Denn zu sagen, dass, wenn man jetzt was ändert würde, ein Problem ausgelöst, klingt zunächst mal so, naja, also richtig glücklich, damit sind wir nicht, und nur weil wir es nicht ändern wollen, bleiben wir im Moment dabei, ist ja nicht irgendwie so ein wirklich überzeugendes Argument für etwas oder gegen etwas. Und dann auch, dass das nicht der Grund für den Zusammenbruch zu gewesen sein scheint, klingt auch schon relativ defensiv, und dass es relativ nur einen kleinen Teil betrifft, das ist auch schon wieder so, naja, also so richtig am Kern der ganzen Angelegenheit sind wir gar nicht. Und dann kommt erst in dem letzten Bullet Point, dass der eine oder andere meint, dass der Fair Value durchaus einen Sinn und Zweck hat.
Oder, aber Sie haben es, also vor sich geschrieben, Sie haben auch in der Reihenfolge haben auch gesagt, appear to be. Und dann geht dann dritte Empfehlung, dass man eben zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung in der Anwendung der bestehenden Fair Value Anforderungen vorgenommen werden sollen, insbesondere hinsichtlich der Schätzung und Annahmen bei den Leveln 2 und 3, dass man eben zusätzliche Anwendungs- und Best-Practice-Leitlinien zur Ermittlung in illiquiden oder inaktiven Märkten entwickeln soll. Das schließt unter anderem ein, wie stelle ich fest, wann ist ein Markt inaktiv und ist ein Geschäftsverfall oder eine Reihe von Geschäftsverfällen erzwungen oder ein Notverkauf? Wie und wann soll ich Illiquidität bei der Bewertung von Vermögenswerten und Schulden Berücksichtigung und welche zusätzlichen Angaben sind notwendig? Auswirkungen einer Änderung des Kreditrisikos auf den Wert von Vermögenswerten und Schulden. Wann kann ich beobachtbare Marktinformationen durch nicht beobachtete Informationen in Form von Einschätzung des Managements ergänzen? Und wann sind diese als verlässlich anzusehen? Und wie kann ich bestätigen, dass die von mir verwendeten Annahmen auch von anderen Marktteilnehmern und nicht nur von einem Unternehmen verwendet werden? Die bestehenden Angabe- und Ausweisvorschriften hinsichtlich der Auswirkungen des Verwälder in Abschlüssen sollte verbessert werden. Wie schon anklang, Ausbildungsmaßnahmen, einschließlich solche, die Anwendung vernünftiger Ermessensentscheidungen, hier wieder Judgment, bei der Bestimmung von Verwälder-Schätzungen verbessern. Der FASB sollte die Auswirkungen der Liquidität bei der Bemessung von Verwälders und die Notwendigkeit zusätzlicher Anwendungs- oder Angabeleitlinien untersuchen. Und eben die Frage, ob das eigene Kreditrisiko bei der Einbeziehung von finanziellen Verbindlichkeiten zu entscheidungsnützlichen Informationen beim Anleger führt. und auch die Frage, ob dies gegenwärtig schon hinreichend transparent erfolgt. Empfehlung 4 ist, dass die Bilanzierung von Wertminderungen finanzieller Vermögenswerte neu beurteilt werden soll. Ähnlich wie IFRS haben die US-GAAP eben kein einheitliches Modell zur Feststellung von Wertminderungen. Man sollte die momentan bestehende Anzahl der verschiedenen Modelle verringern. Die Bedeutung vom Other Comprehensive Income kann verbessert werden, indem man da eine Zeile direkt in die GNV einfügt. Und es ist die Frage gestellt, ob die Informationen für die Anleger verbessert werden, wenn zusätzliche Angaben darüber gemacht werden, inwieweit die Wertminderungen im Einklang mit den Erwartungen des Management hinsichtlich der zukünftig sinkenden Cashflows stehen. Und auch eine Frage, dass die momentane Beschränkung, dass ich eben Wertminderungen später wieder aufhole, wenn sich die bei steigenden Marktpreisen die Werte erholt haben, was ich momentan nicht in US gibt, noch weniger darf als IFRS. Und zwar dann, wenn sie sich erholt haben und nicht erst, wenn ich die Papiere verkaufe. Empfehlung 5 ist eben die Einführung weiterer Leitlinien, um die Anwendung vernünftiger Ermessensentscheidungen zu fördern. FAS 157 ist eben ein prinzipienorientierter Standard, der auf der Anwendung vernünftiger und angemessener Ermessensentscheidungen beruht. Diese sind die Basis, um die von den Anlegern gewünschte neutrale und unversehrte Bemessung zu fördern. Und SEC und PCAOB wurden aufgefordert, ihre Unterstützung für notwendige Ermessensentscheidungen in der Anwendung von Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards zu betonen. Dass man dieses Judgment-Punkt stärker in die US-GAAP integriert, als es bisher der Fall war.
Es ist, glaube ich, nicht der Punkt, dass es mehr in die Regeln rein soll. Es ist, glaube ich, eher der Punkt,
mehr für die Anwender und Prüfer.
Dass die SEC und PCAOB bei ihren Prüfungen nicht mit Hindsight an Sachen rangehen und Ermessensentscheidungen in Frage stellen. Was die SEC seit einiger Zeit auch deutlich verstärkt tut, Ermessensentscheidungen zu akzeptieren. Beim PCAOB ist es noch nicht so richtig angekommen. Aber die SEC hat ihr Verhalten in der Sache, das merkt man, wenn man sich Comment Letter und Antworten auf Comment Letter ansieht. Die wollen erklärt haben, wie die Ermessensentscheidung getroffen wurde, aber sie stellen sie deutlich weniger in Frage, als sie das früher getan haben. Und das hat überhaupt nichts mit den Regeln. Die Regeln sollen so bleiben, wie sie wollen. Die Frage, wie die SEC damit umgeht, und die hat früher sehr häufig sich hingestellt, das Unternehmen hat gesagt, wir haben uns das und das überlegt und sind zu der Entscheidung gekommen, die SEC interessiert mich nicht, du hättest zu einer anderen Entscheidung kommen müssen, und das machen sie deutlich weniger. Wie gesagt, PCAOB ist da noch nicht angekommen.
Jede Empfehlung 6, dass die Rechnungslegungsstandards sollen weiterhin so entwickelt werden, dass sie den Bedürfnissen der Investoren Rechnung tragen, also primäre Zielsetzungen. Finanzberichterstattung ist Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Anleger. Es wird darüber mehrheitlich übereingestimmt, gerade von Seite der Anleger und Investoren, dass eben Fair Value Bewertungen nützliche Informationen für die Anleger bereitstellen. Daneben hat die Finanzberichterstattung weitere sekundäre Ziele, etwa von Aufsichtsbehörden. Aber es sollten die Vorschriften für diese Multipurpose Financial Statements eben nicht zugunsten der Anforderungen der weiteren Adressaten, hier der Aufsichtsbehörden, geändert werden, wenn dadurch die primäre Zielsetzung ins Hintertreffen gerät. Also ist hier der Link zwischen Bilanzierung, handrechtlicher Bilanzierung und aufsichtsrechtlicher Regeln. Empfehlung 7 zieht sich auf den Standardsetzungsprozess, dass eben weitere formale Maßnahmen zur Sicherstellung dass bestehende Rechnungslegungsstandards in der Praxis funktionieren, eingeführt werden sollen. Eben die Frage dieses Post-Application Review, Stärkung der Kommunikation zwischen Board und einer möglichst breiten Anzahl an Constituents und eben auch die Frage formale Festlegung und Vorgehensweisen, um auf neu auftretende Probleme kurzfristig reagieren zu können, unter Umständen auch unter Verkürzung des Due Processes.
Ich denke aber, dass hier sich eine Wechselwirkung mit der Empfehlung 6 ergibt, die man nicht außen vor lassen darf. Denn wenn ich jetzt mich einseitig nur darauf stütze, was der Adressat haben möchte, dann kommt da unter Umständen was völlig anderes raus, als das, was vielleicht durch die Unternehmen auch darstellbar ist. Denn ich denke, das ist das feine Austarieren, was man hier sehen muss. 6 gibt im Grunde genommen vor, was das Ziel sein sollte, aber 7 ist ein Stück weit Machbarkeit. Und die Frage ist, prüfe ich auf die Machbarkeit erst, nachdem im Grunde genommen alles umgesetzt wurde, oder berücksichtigt es bereits bei der Entstehung der Standards. Und wenn ich mir so angucke, wie der FASB im Augenblick hantiert, dann guckt er eben übermäßig stark auf die Adressaten und weniger stark eigentlich auf die Preparer-Seite oder die Seite von anderen Constituents.
Die letzte Empfehlung ist die Notwendigkeit, dass die Bilanzierung von Finanzinstrumenten zu vereinfachen ist, wäre zumindest mal zu adressieren. Ein Punkt angesprochen, Bedeutung des OCI, kann man durch dessen Aufnahme in die GNV verbessern. Viele Anleger sehen klare Angaben zu den Inputdaten und den getroffenen Ermessensentscheidungen bei der Verwaltungsermittlung gerade auf Level 3 als nützlich an. Und dann im Langfristziel, dass eben der Schritt hin zur Verwaltungsbilanzierung aller Finanzinstrumente könnte die Komplexität reduzieren. Allerdings sollte man eine solche Ausweitung erst vornehmen, wenn man alle damit zusammenhängenden Probleme und Hindernisse vorher gelöst hat.
Meine Frage stellen, ich muss sagen, ich habe das überlesen gehabt, aber in Ihrer Präsentation kommt es auch nicht so ganz raus. Das ist ja überhaupt nicht ein Report oder Recommendation der SEC, der Commission. Das ist von der Staff. Steht groß hier unten drauf. This is a report by the staff of the US SEC and Security and Exchange Commission. The Commission has expressed no view regarding the analysis, findings or conclusions contained herein. Ich frage jetzt nur mal, damit ich das verstehe. Von der Bedeutung her, sind die denn dann diesem Emergency Economic Stabilization Act überhaupt nachgekommen? Die schreiben Paragraph 133, verlangt von der SEC eine Studie über die Auswirkungen und so weiter durchzuführen. Ich will nur mal verstehen, die Einsortierung und was das dann bedeutet, vor allem auch die Empfehlung.
Ja, steht da drin. Die Securities and Exchange Commission in consultation with the Board and Secretary shall conduct a study. Und dann welche Punkte? Und dann the Securities and Exchange Commission shall submit to Congress a report of such study containing the findings and determinations of the Commission.
Das ist schon. Aber die Commission ist, glaube ich, an der Stelle weniger gemeint als die fünf Commissioner, als mehr das Gremium, die Organisation als solche. Denn ich gehe mal auch davon aus, jeder wusste zu dem Zeitpunkt, dass das eine Kommission auf Abruf ist. Ja, dass Cox im Grunde genommen die nächsten zwei Monate nicht überleben würde, war eigentlich relativ klar. Also insofern wäre es ein bisschen kurios, wenn man jetzt die alte Kommission noch bitten würde, in irgendeiner Form Stellung zu beziehen. Das hier ist für mich relativ klar gewesen, das kommt aus dem Office of the Chief Accountant. Ja. Im Zweifelsfall halt noch unter Beihilfe mit einigen anderen, weiß ich nicht, Division of Corporation Finance oder so. Aber ich meine, wir sollten uns hier nichts vormachen. Das ist im Grunde genommen ein politisches Feigenblatt, was man hier erstellt hat. Und das ist der einzige Zweck an der Sache. Was anderes kriegt man in 90 Tagen vermutlich auch nicht auf die Reihe. Es wäre erstaunlich, wenn die jetzt also in irgendeiner Form irgendeinen Kurs finden, den also jahrzehntelang keiner gesehen hat. Also insofern werden hier im Grunde genommen noch einmal in verdaulicher Form vielleicht bestimmte Dinge zusammengetragen und zusammengestellt, aber hier ist jetzt nichts Bahnbrechendes drin. Auf der anderen Seite, und das halte ich der SEC vielleicht für zugute, ich muss sagen, einige der Fragen, die hier gestellt werden oder die hier als Empfehlung aufgeworfen wurden, sind Dinge, bei denen ich der Meinung bin, das sind eigentlich die Fragen, mit denen man sich wirklich hätte beschäftigen sollen. Nicht? Also was ist ein aktiver Markt? Wie stelle ich das beispielsweise fest? Wie in irgendeiner Form ermittle ich nun den Fair Value? Der IASB hat sicherlich damit mal angefangen mit seinem Expert Advisory Panel, aber einige der anderen Fragen sind in der Tat genau die Fragen, die Praktiker interessieren. Also dass ich denke, also ganz unsinnig ist das sicherlich nicht gewesen. Aber es ist für mich nichtsdestotrotz ein politisch motiviertes Papier. Man musste reagieren und innerhalb von 90 Tagen irgendetwas halbwegs Face-Saving-mäßiges dahin packen, um den Ruck rauszunehmen.
Und ist denn der Hauptpunkt, ich meine, das ist auch die Empfehlung, dass man sagt, weiß ich, Fair Value gibt die größte Transparenz dann für die Financial Instruments, die die Banken im Portfolio haben. Das ist sicherlich richtig. Aber der Punkt ist doch ein anderer. Der Punkt ist doch die Frage, weil ich immer auch schon der Konflikt zwischen SEC und Fed, einmal weiß ich, für systemrelevante Institute, ist dann Fair Value Accounting, führt das eben nicht doch das, weiß ich, Vertrauen in die Institute verloren wird, gerade weiß ich, in Zeiten, weiß ich, der Krise, und gibt es nicht, weiß ich, eine Bilanzierung, Gegenmaßnahme, um solche Effekte dann wie Vertrauensverluste eben entgegenzusteuern. Natürlich, weiß ich, ist durch Fair Value die Größe der Verlust wird am besten, was ich dann
transparent gemacht, aber ist das, was ich für systemrelevante Institute das Richtige? Oder ist es nicht viel besser, was ich dann, wie man das auch, was ich in Deutschland kenne, von einem alten Banken-HGB, dass man, was ich gerade in schlechten Zeiten, was ich Puffer hat, die man in guten Zeiten aufgebaut hat und dann, was ich verwenden kann? Ja, das ist natürlich mehr an Sie lachen. Das ist natürlich, was ich, eine Frage, was ich zum einen, was ich nicht, was ich, wenn ich sage, was ich Investorentransparenz über ökonomische Entscheidung, gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass man sagt, was ich, das ist da die Fair Value das Beste. Aber die Frage ist, was ich, ist für systemrelevante Instituten, ist dann Fair Value Bilanzierung das Beste oder für das, was ich gerade in Krisenzeiten eben zu den Effekten, die man zurzeit sieht? Das ist doch die Frage, die beantwortet werden muss. Und das müssen wir, meines Erachtens die SEC als, weiß ich, ja, Regulator für die Investoren mit den Bankenregulatoren mal offen ausdiskutieren und nicht mal nur die eine Sicht. Also wenn Sie die Studie von der FED machen lassen würden, glaube ich, oder vom Basel-Komitee, kämen Sie zu anderen Ergebnissen.
Aber den darf man vorher aber auch nicht mit den Werten erst hochgehen. Da hat sich aber keiner beschwert, ob das für die systemrelevanten
Institute. Das habe ich auch nicht gesagt. Das ist beides natürlich. Der Effekt ist, sage ich mal, in guten Zeiten wird eben die Fair Value, weiß ich, hoch, gehen nach oben, stärken das Eigenkapital, ermöglichen mehr Risiko zu nehmen und in schlechten Zeiten geht das runter. Und die Frage ist ja, was da doch diskutiert wurde. Zum Beispiel in Spanien, weiß ich, was der Regulator dort sagt. Er sagt, weiß ich, ich mache mir eine dynamische Wertberichtigungsansatz, dass ich eben in guten Zeiten eben aufbaue, um in schlechten Zeiten davon nehmen zu können. Und somit eben, was ich die, doch, was ich Zyklen, gerade was ich in der Bankenindustrie mit Kreditrisikovorsorgen eben besser austarieren zu können und eben nicht einen Vertrauensverlust in Banken eben dann zu haben. Und das kann man, was ich, lange diskutieren. Was ist das größere Ziel? Ist das, was ich, Transparenz zu den Investoren oder ist das Stabilität des Systems? Das ist natürlich hier nicht adressiert.
Gut, das wurde aber hier nicht gefragt, weil die haben ja nur geguckt, die zusammengebrochenen Banken, die haben eben nicht geguckt, ob den großen bestehenden, was das da für eine Auswirkung hat. Das ist schon richtig.
Wo für mich, ich will es nicht mindern auch mit meiner Frage, aber ich will nur wissen, was die Wertigkeit wäre, sich danach jetzt zu richten hat oder was. Aber ich finde es ein bisschen, so auf der einen Seite eine Untersuchung, die sie da gemacht haben, aufgrund der Assets und der Liabilities und zusammengebrochene Banken, dann stellen sie Meinung von allen zusammen, und gewisse Comment Letter und dann geben sie gewisse Empfehlungen. Also ich vermute auch mal, was Andreas gesagt hat, es ist politisch, es musste gemacht werden. Muss ich das interessiert mich, muss ich jetzt der FSB danach richten oder nimmt er das zur Kenntnis?
Nein. Das ist ja nur für den der Kongress kann es in seine Entscheidungen einnehmen, aber zur Kenntnis nehmen, genau.
Ja, wobei man da berücksichtigen muss, wie das Spiel in den USA läuft. Die SEC formuliert eine Erwartungshaltung. Und das FSB hat zwei Möglichkeiten. Entweder es erfüllt diese Erwartungshaltung oder die SEC macht selber. Das war bisher immer das Spiel gewesen, die SEC im FSB gesagt hat, mach du es und wenn du es nicht machst, mach ich selbst. Und es ist immer peinlich für ein FSB, wenn die SEC dann mal wieder Accounting-Regeln selber macht. Und das ist, wenn man das Ding sich durchliest, sind da an einigen Ecken schon, meiner Ansicht nach, sehr deutliche Signale in Richtung FSB. Ja, wenn es dann bei dem Presentation-Projekt heißt, dass das Jahr 2011 bitteschön abgeschlossen sein soll. Ja, das kann man einmal so lesen, das ist der momentane Plan. Man kann es auch so lesen, dass die SEC dem FSB sehr deutlich sagt, guck, dass du das Ding bis 2011 unter Dach und Fach hast. Also insofern sind da meiner Ansicht nach schon ein paar sehr deutliche Signale an FSB. Eine Sache habe ich anders gelesen. Sie haben das an zwei Stellen bei sich drin, dass die Bedeutung von OCI verbessert werden kann durch Aufnahme in die GNV. Ich habe das bei der SEC so gelesen, dass sie immer deutlich schreiben, entweder als eigenes Statement oder in die GNV. Denn im Moment kann ich es nach US GAAP ja auch immer noch einfach nur in der Eigenkapitalveränderungsrechnung vergraben. Die fordern nicht explizit das One Single Statement. Sondern sie sagen immer, die Prominenz kann verbessert werden, entweder durch eigenes Statement oder Aufnahme in die GNV.
Und da habe ich, glaube ich, aus Platzgründen, stimmt, etwas. Ja, aber
in der momentanen Diskussion durchaus ein wichtiger Aspekt.